SRF 3.
Überraschung beim Kandidatenkarussell. Brexit-Anführer Boris Johnson will nicht britischer Premier werden. Versäumnisse am Bosporus. Ist der Anschlag in Istanbul die Quittung für die Politik der türkischen Regierung? Kritik am Schweizer Strafvollzug. Jugendliche Straftäter können sich im Gefängnis zu wenig bewegen, sagt die Nationale Folterkommission. Und aufpassen beim Grillabend. Es sind Platzregen und lokal Gewitter möglich. Morgen wird es dann ziemlich sonnig und sommerlich warm. Info 3 heute mit Karin Britsch. Wer folgt auf David Cameron als Vorsitzender der konservativen Partei und als britischer Premier? Seit heute Mittag ist die Kandidatenliste komplett. Die Überraschung? Einer fehlt. Der bisherige Favorit, der frühere Londoner Bürgermeister Boris Johnson. Martin Aliot über einen weiteren bewegten Tag in der britischen Politik.
Justizminister Michael Gove hatte bereits seinen persönlichen Freund David Cameron enttäuscht, als er zum Brexit-Lager gestoßen war. Doch das intellektuelle Schwergewicht bestand stets darauf, er habe keine persönlichen Ambitionen.
If anyone wants to get me to sign a piece of parchment in my own blood saying that I don't want to be Prime Minister, if that's what it takes, then I'm perfectly happy to do that.
Er würde selbst ein Pergament mit seinem eigenen Blut unterschreiben, dass er nicht Premierminister werden wolle. Bis gestern Abend sollte Gove daher Boris Johnsons Kampagne organisieren. Doch heute Morgen fiel Gove seinem Kampfgefährten in den Rücken. Er werde selbst kandidieren, weil er nicht glaube, dass Johnson das Zeug zum Premierminister habe. Für Boris war diese Frontalattacke aus dem eigenen Lager zu viel. Er beschrieb kurz darauf, was der neue Premierminister zu tun habe, aber...
Well, I must tell you, my friends, you who have waited faithfully for the punchline of this speech.
Für alle, die getreulich auf die Pointe seiner Rede gewartet hätten,
that person cannot be me.
Er trete nicht an. Der Mann, der das Königreich in diese gefährlichen Fahrwasser gelotst hat, geht von Bord. Verrat vergiftet die Atmosphäre. Auch Goves Brexit-Mitstreiter Andrea Leadsom und Liam Fox kandidieren, ebenso der junge Minister Stephen Crabb. Die besten Aussichten indessen hat Theresa May, die Innenministerin, die heute als Erste ein klares Programm vorlegte.
Theresa May werden also die größten Chancen zugerechnet und die konservative Innenministerin hat heute bereits konkrete Ideen für den Brexit mitgeteilt. Martin Aliot hat ihr zugehört.
Theresa May ist seit 6 Jahren Innenministerin, ein Amt, das sonst Politikerkarrieren beendet. Sie gilt als pannensicher und krisenfest. Wenn sie Fehler macht, ist sie kreideüberzeugend. Wenn sie eine Chance erhält, die Polizeigewerkschaft zu schelten, tut sie das lustvoll. Heute stellte sie Entschlusskraft unter Beweis. Als erste Politikerin überhaupt zeichnete sie, die nur halbherzig für den Verbleib bei der EU geworben hatte, den britischen Ausweg aus diesem Schlamassel vor.
Brexit means Brexit. The campaign was fought, the vote was held, turnout was high and the public gave their verdict.
Austritt heiße Austritt. Es sei alles mit rechten Dingen zugegangen. Die Stimmbeteiligung war hoch, das Volk habe entschieden. Daher
no attempts to rejoin it through the back door and no second referendum.
Kein klammheimlicher Wiedereintritt in die EU, kein zweites Referendum. Damit nicht genug.
There should be no general election until 2020.
Keine vorgezogene Neuwahl, sondern turnusgemäß in 4 Jahren. Und wann will die Innenministerin denn Brüssel formell den Austritt gemäß Paragraph 50 des Lissabonner Vertrags mitteilen?
Article 50 should not be invoked before the end of this year.
Nicht bevor die britische Verhandlungsstrategie festgelegt sei, also nicht vor Ende Jahr. Das wird in Brüssel keine Begeisterung auslösen. Aber zusätzlich zur Logistik redete May auch inhaltlich Klartext.
While the ability to trade with EU member states is vital to our prosperity, there is clearly no mandate for a deal that involves accepting the free movement of people as it has worked hitherto.
Natürlich sei der Handelsaustausch mit der EU wichtig, aber eine Fortschreibung der bisherigen Freizügigkeit sei undenkbar. Das ist glasklar. Kontrolle über die Einwanderung ist Pflicht. Anschließend wird so viel Marktzugang wie möglich ausgehandelt. Das sind die Prioritäten der Favoritin.
2 Tage nach dem Terroranschlag in Istanbul wird Kritik laut. Viele Menschen werfen der Regierung vor, sie habe die Gefahr unterschätzt. Dazu gleich mehr. Zuerst jetzt aber zu Thomas Fuchs. Nun weiß man, woher die drei Selbstmordattentäter auf dem Atatürk-Flughafen stammen.
Sie stammten aus Russland, Usbekistan und Kirgisistan. Das hat die türkische Regierung mitgeteilt. Damit erhärtet sich der Verdacht, dass die Terrormiliz IS hinter dem Anschlag vom Dienstag in Istanbul steht. Dazu bekannt hat sich bisher noch niemand. Die türkische Polizei teilte heute mit, sie habe bei mehreren Razzien 13 Verdächtige aus dem Umfeld des IS festgenommen. Nach dem Anschlag ist die Zahl der Toten auf 43 gestiegen, über 230 Personen wurden verletzt. Der Strafvollzug bei Jugendlichen ist in der Schweiz nicht in allen Punkten angemessen. Das kritisiert die Nationale Kommission zur Verhütung von Folter. Es sei unangemessen, dass Jugendliche in Jugendgefängnissen bis zu 20 Stunden pro Tag in ihre Zelle eingeschlossen seien. Sie müssten sich mindestens während 8 Stunden bewegen, davon 2 Stunden an der frischen Luft, so die Kommission. Sie kritisiert unter anderem auch, dass in manchen Einrichtungen Telefonkontakte vollkommen unterbunden würden. Vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona ist die Hauptverhandlung gegen Financier Dieter Behring nach einem Monat zu Ende gegangen. Die Bundesanwaltschaft fordert 6 Jahre und 9 Monate Gefängnis wegen gewerbsmäßigem Betrug und Geldwäscherei. Die Verteidigung verlangt die Einstellung des Verfahrens oder einen Freispruch. Das Gericht gibt sein Urteil am 30. September bekannt. Geldwäscherei und Steuerflucht sollen stärker bekämpft werden. Das fordern Parlamentarierinnen und Parlamentarier der SP und der Grünen. Sie reichten im Zusammenhang mit den sogenannten Panama Papers eine ganze Reihe von Vorstößen ein. Nun hat der Bundesrat dazu Stellung genommen. In seiner Antwort spricht er sich gegen neue Regeln aus. Er verweist auf bereits getroffene Maßnahmen. Außerdem habe die Finanzmarktaufsicht FINMA Abklärungen eingeleitet. Die Rätische Bahn bestellt beim Schweizer Hersteller Stadler Rail insgesamt 27 Zugskompositionen. Die Auftragssumme beträgt 285 Millionen Franken. Es sei die größte Beschaffung von Rollmaterial in der Geschichte der Bündner Schmalspurbahn, teilt die RHB mit. Und damit zu den Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 8.010 Punkten plus 0,4%. Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,4% ebenfalls. Der Euro wird zu 1.0825 gehandelt und der Dollar zu 97,47 Rappen.
Info 3 Abend.
Und nun also in die Türkei. Nach dem Terroranschlag auf den Flughafen Atatürk in Istanbul ist in der Stadt nach wie vor Unbehagen zu spüren. Viele fürchten sich, auch weil eine Liste mit angeblichen Zielen der Terrormiliz IS veröffentlicht worden ist. Luise Sammann.
Vielleicht zwischen den Wartenden an einer Bushaltestelle? In einer überfüllten Metro oder auf einem Konzert unter feiernden Menschen? Alles scheint möglich, denn die Frage, wo die nächste Bombe hochgeht, scheint vielen Türken in diesen Tagen nur noch eine Frage der Zeit. Ich versuche jetzt, wann immer möglich, Menschenansammlungen zu vermeiden, sagt ein junger Istanbuler. Wenn sie selbst gut bewachte Flughäfen angreifen können, dann ist man nirgendwo mehr sicher. Dabei war die Türkei lange vom IS verschont geblieben. Immer wieder unterstellten Kritiker im In- und Ausland der türkischen Regierung gar eine Zusammenarbeit mit den Terroristen. Gerüchte über Waffen und Geldlieferungen machten die Runde. Auch, dass in Syrien verwundete Islamisten in türkischen Spitälern behandelt wurden, galt als offenes Geheimnis. Der IS braucht die Türkei. Sie dient ihm als logistischer Stützpunkt, so der türkische Nahostkorrespondent Kaya Heise noch im vergangenen Jahr. Auch deckten sich die Ziele des IS von Anfang an zumindest teilweise mit denen der Türkei. Wenn Sie sich ansehen, wen der IS bekämpft, dann gehören die Kurden zu seinen größten Feinden, so Heise. Auch das gemeinsame Interesse am Sturz des Assad-Regimes ließ die Koalition für viele logisch scheinen. Doch spätestens seit die Kampfjets der westlichen Anti-IS-Koalition vom türkischen Luftstützpunkt Incirlik starten dürfen, ist es mit der vermuteten Freundschaft vorbei. Tatsächlich greift inzwischen auch Ankara immer wieder IS-Stützpunkte im Nordirak an. Bei Großrazzien werden IS-Kämpfer medienwirksam abgeführt. Erst gestern früh traf es eine Istanbuler Zelle. All das aber beruhigt jene nicht, die der türkischen Regierung ihren Kurswechsel bis heute nicht abnehmen. Der jüngste Anschlag gilt Kritikern als erneuter Beweis dafür, wie viel Bewegungsfreiheit der IS in der Türkei nach wie vor hat. Was also ist der IS für die Türkei heute? Freund oder Feind? Die Regierung ist in dieser Frage selbst unentschlossen, glaubt der Istanbuler Nahostexperte Sedat Laciner. Die Priorität der Türkei ist immer noch, die Kurden zu stoppen und das Assad-Regime in Syrien zu stürzen. Der Kampf gegen den IS kommt erst danach. Doch der jüngste Anschlag hat erneut gezeigt, während die türkische Regierung noch nach der richtigen Strategie sucht, wird der IS in ihrem Land nur immer stärker.
Info 3 Abend.
Schon wieder ist heute im Mittelmeer ein Schlauchboot mit Flüchtlingen an Bord gesunken. Mindestens 10 von ihnen ertranken. Ein Symbol für diese tragischen Bootsunglücke ist das Wrack, das die italienische Marine gestern geborgen hat. Bei dessen Untergang sind letztes Jahr über 300 Menschen ertrunken, eingesperrt im Rumpf des Schiffes. Nun werden die Leichen identifiziert. Es ist ein Versuch, den Menschen ihre Würde zurückzugeben, den Toten ihre Namen. Franco Battel.
Es war vor allem Italiens Regierungschef Matteo Renzi, der den Auftrag dazu gab, das Boot zu bergen, obschon das Verfahren äußerst aufwendig und kompliziert war. Renzis Regierung betont immer wieder, dass Italien allen helfe, die in Seenot geraten, und dass das Mittelmeer nicht zu einem riesigen Friedhof verkommen dürfe. Trotzdem bleibt der aufwendige Bergungsakt vor allem Symbolik. Denn allein im laufenden Jahr sollen im Mittelmeer rund 3000 Flüchtlinge ertrunken sein und innerhalb der letzten 15 Jahre waren es rund 20.000. Sie liegen irgendwo auf dem Meeresgrund. Sizilianische Fischer berichten immer wieder davon, wie sie Leichen in ihren Netzen finden. Das nunmehr geborgene Schiffswrack wird ab heute auf einem NATO-Stützpunkt bei Syrakus auf Sizilien untersucht, in einer großen, gekühlten Halle. Mitarbeiter der Feuerwehr werden die Überreste der Flüchtlinge aus dem Schiffsrumpf holen. Mehrere Teams von Spezialisten werden dann versuchen, die Opfer aufgrund ihres Gebisses oder von DNA-Proben zu identifizieren, um später die Angehörigen zu benachrichtigen. Den Untergang überlebten damals übrigens lediglich 28 Personen, die nicht im Unterdeck eingesperrt waren. Unter ihnen sind auch die beiden Schleuser. Der Staatsanwalt fordert für sie 18 bzw. 6 Jahre Gefängnis.
Und noch eine Sportmeldung. Belinda Bencic gibt in Wimbledon auf. Die Tennisspielerin gab auf gegen Julia Besserup nach 4:6 und 0:1. Bencic hatte offenbar Schmerzen im linken Handgelenk. So viel Info 3 für heute. Verantwortlich Yvonne Lambricke und Karin Britsch.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.